Hallo und herzlich willkommen zu Inside Stadtrat, dem Podcast zur Stadtratssitzung von der Fraktion Grüne Future. Stefan, um welche Stadtratssitzung geht's denn?
Ja, wir haben tatsächlich schon, das Jahr geht schnell rum langsam, die November-Sitzung jetzt gehabt, die ursprünglich mal geplant war auf 2 Tagen. Wir nehmen ja heute am Montag, den 10. November auf und hatten ja letzten Donnerstag die Stadtratssitzung. Und geplant war eigentlich, dass wir heute auch nochmal weitermachen, weil die Themen doch ganz schön lang waren. Und ja, deshalb gehen wir auch gleich mal rein. Am Anfang wurde es auch schon ein bisschen, ja, gegebenenfalls intensiv, zumindest vom Thema her, nämlich Kürzungen im ÖPNV. Madeleine, erzähl mal ein bisschen was davon.
Ja, ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich. Und zwar ist die Oberbürgermeisterin auf die Idee gekommen, dass der Zuschuss immer so hoch ist an die MVB und das hat ja nicht gepasst. Und deswegen hat sie eine Drucksache vorbereitet, ein externes Gutachten erstellen zu lassen über die MVB, wo sie denn überall einsparen könnten. Da gab es dann damals schon zur Drucksache ganz viel Gegenwind, sowohl von uns wie von verschiedenen Fraktionen, wie auch natürlich vom Betriebsrat der MVB, von MVB-Beschäftigten. Wir haben damals versucht, schon reinzuwandeln, dass in diesem externen Gutachten gar nicht sowas wie Personalkürzung betrachtet wird. Das hatten leider keine Mehrheit gefunden.
Ja.
Aber naja gut, das Gutachten wurde erstellt, dann ist es jetzt auch endlich rausgekommen. Leider war es so, dass dieses Gutachten gar nicht irgendwie in irgendwelche, also nur in einen Ausschuss gekommen ist, nicht in den Finanz- und Grundstücksausschuss und gar nicht zum Beispiel in den SDBV und auch nicht der Aufsichtsrat der MVB konnte sich damit beschäftigen, beziehungsweise wurde es nicht erlaubt, dass sie sich damit beschäftigen. Ja, und dieses Gutachten, ich sag mal so, ist jetzt auch nicht ganz optimal.
Nachvollziehbar, klar.
Und deswegen war jetzt bei dieser Stadtratssitzung eine Demo erstmal vor der Stadtratssitzung von MVB-Beschäftigten. Wir fahren zusammen den Betriebsrat und so weiter. Und die saßen auch auf der Tribüne. Deswegen ist es mir persönlich sehr schwer gefallen, dann an das Mikro zu treten und zu sagen, es tut mir wirklich leid, aber ich bitte wirklich darum, dass wir diese Drucksache heute nochmal in den Ausschuss verweisen, weil der da noch nicht diskutiert wurde. Das ist aber, ich bin danach auch zu den Menschen auf der Tribüne hingegangen und die haben volles Verständnis gehabt und die freuen sich, je länger sowas ausgehalten wird, desto besser, weil sie haben wirklich Angst, dass da Kürzungen kommen. Mhm. Erstmal im Personalbereich, aber auch tatsächlich im Takt, also dass tatsächlich nicht mehr im 10-Minuten-Takt festgehalten wird und auch der Nachtverkehr steht so ein bisschen zur Disposition in diesem Gutachten. Das ist schon echt grausam. Also auch sowas wie Verästelungen sind zu prüfen, ob da nicht was eingespart werden kann und eher von Straßenbahn auf Bus gegangen wird. Also sowas stand in diesem Gutachten. Das finden wir natürlich überhaupt nicht lustig, weil wir finden, der ÖPNV ist das Rückgrat des Umweltverbundes und haben entsprechend da auch einen Änderungsantrag gemacht. Einen zusammen mit mehreren Fraktionen, mit der SPD und ich glaube auch der Linken. Da geht es darum, dass auf keinen Fall Personalkürzungen vorgenommen werden sollen. Also das war sozusagen eine Änderung zu dem Gutachten. Und der zweite Änderungsantrag kam von uns, aber leider nur alleine. Da wollte erstmal keiner mitmachen. Wir haben auch gesagt, es soll auf keinen Fall der Takt geändert werden. Es soll auf keinen Fall im Nachtverkehr gespart werden. Und wir haben dann noch andere Ideen reingebracht, die auch im Gutachten zu finden sind, die eigentlich eher positiv sind. Nämlich sowas wie Parkgebühren sollten auch mal erhöht werden. Und Park-and-Ride ausgebaut werden. Also auch solche Aspekte sollen sozusagen Niederschlag finden in der Drucksache. Das ist jetzt mit überwiesen sozusagen in den Ausschuss und wird dann mitdiskutiert, diese beiden Änderungsanträge.
Auf jeden Fall viele Themen, die im Zuge dessen auf jeden Fall beleuchtet werden müssen. Und dafür ist es nun mal Ausschussarbeit. Letzten Endes muss das natürlich dort passieren. Von daher folgerichtig, dass du ja den Antrag gestellt hast, dann das Ganze in die Ausschüsse zu überweisen und es am Ende auch durchgehen.
Auf jeden Fall, die OB ist komischerweise nochmal darauf eingegangen und hat auch dafür gesprochen. Dann haben eigentlich fast alle Fraktionen dafür gesprochen, ich glaube, außer die AfD. Und ich will nochmal einen Aspekt aus dem Gutachten benennen. Da steht nämlich, der ÖPNV soll beschleunigt werden. Und das ist auch etwas, das haben wir schon längst beschlossen, auch schon in diversen Papieren immer wieder beschrieben. Und da müsste uns eigentlich auch schon längst auch ein Gutachten, eine Machbarkeitsstudie vorliegen. Das hatten wir auch nochmal gefordert, dass das in unserem Änderungsantrag, dass das jetzt bis Ende des Jahres uns vorgelegt wird. Weil das ist einfach ein Riesenthema, dass man teilweise leider noch mit der Straßenbahn langsamer unterwegs ist als mit dem Auto, weil wir eben den Ring haben, weil wir leider die Straßenbahn oft an den Ampeln stehen. Und das wollen wir ändern. Deswegen, ja, da haben wir auch große Einigkeit im Stadtrat. Das muss jetzt mal endlich vorwärts gehen.
Genau, ist ja auch ein Dauerthema in anderen Zusammenhängen immer mal. Wenn irgendwelche Dinge ausgebaut werden, ist das ja auch immer ÖPNV ein wichtiger Anliegen von uns, da Verbesserungen herbeizuführen. Ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie es in den Ausschüssen beraten wird. Und dann wird das ja uns im Stadtrat wieder ereilen. Und dann werden wir sicherlich in einem der nächsten Podcasts entsprechend dann wieder darüber berichten.
Auf jeden Fall.
Ja, nächstes Thema, was auch als Information auf der Tagesordnung war, war die Karl-Miller-Straße, eine Stellungnahme der Verwaltung. Was ist da genau gewesen, Madeleine?
Wir hatten da einen Antrag, oder beziehungsweise die SPD hatte einen Antrag. Wir haben das mit beschlossen sozusagen. Ist also beschlossen im Stadtrat, aber wurde nicht umgesetzt. Und zwar ist es so, dass in der Camillastraße eine Baustelle ist oder mehrere Baustellen und da ein Umleitungsverkehr auch drüber gelegt wird. Der ist aber nach jetzigem Stand eben für den motorisierten Individualverkehr und den ÖPNV. Und der Fußverkehr muss also riesige Umwege fahren. Der Fahrradverkehr wird mit auf dieser Kopfsteinpflasterstraße geleitet. Und das haben wir gesagt, das geht so nicht. Ey Leute, ihr müsst da extra Infrastruktur schaffen, sozusagen einfach ganz einfach mit so Leitkegeln oder mit irgendwas, so ein bisschen, dass die Leute da zu Fuß lang gehen können unter der Brücke oder auch mit dem Fahrrad fahren können. Da ist die Stadtverwaltung beauftragt gewesen, das zu tun. Leider hat sie einfach gesagt, nö, den Beschluss setzen wir nicht um. Das haben wir in unserer Sperrkommission, wo die Stadtverwaltung dabei ist, wo ich glaube, die obere Verkehrsbehörde und auch der ÖPNV und Feuerwehr, Polizei dabei ist, beschlossen, weil auch gerade die Feuerwehr und die Polizei gesagt hat, nee, wir brauchen diese Karl-Miller-Straße auch, um jetzt schnell irgendwelche Rettungsdienste zu fahren. Deswegen, nö, erlauben wir das nicht, dass da Fußverkehr langgeführt wird oder Fahrradverkehr nochmal sicher separat geführt wird. Und deswegen setzen sie das jetzt einfach nicht um. Und gleichzeitig steht in den Informationen auch drin, dass diese Baustelle der Deutschen Bahn noch bis Ende 2026 ist und dass man, wenn die Behelfsbrücke gemacht ist, ist eine Halberstädter Straße, also wenn erstmal die Brücke jetzt abgerissen ist und dann die Behelfsbrücke drauf liegt, dann prüfen sie nochmal, ob sie dann eventuell eine extra, nicht Fahrspur, aber einen kleinen Bereich sozusagen für den Fußverkehr abtrennen können. Also ob das mal kommt, ob sie, wie gesagt, unseren Beschluss umsetzen. Die sind dazu beauftragt, aber und beteiligt haben sie übrigens auch den ADFC nicht, den ADAC nicht, die Fuß e.V. nicht. Also es ist wieder ganz schrecklich, was in dieser Stadt passiert mit unseren Beschlüssen, aber auch mit den, sag ich mal, schwächeren Verkehrsteilnehmern, die werden einfach abgebügelt.
Ja. Und das wirst du sicherlich aber auch im SDBV-Ausschuss, im Bauausschuss auch nochmal ansprechen, denke ich mal, und weiter thematisieren und zumindest Druck machen, dass das natürlich umgesetzt wird und dann Verbesserungen auf jeden Fall passiert. Ja, als nächstes kommen wir zum Thema Trümmerberg in Anführungsstriche. Wir haben ja immer um 17 Uhr Einwohner-Fragestunde. Die geht in der Regel circa eine halbe Stunde. Zumindest ist sie angesetzt, je nachdem, wie viele Bürgerinnen und Bürger uns besuchen im Rathaus. Und es waren zwei Vertreter von den jungen Leuten, die sich, sagen wir mal, für den Erhalt des Trümmerbergs einsetzen bei uns im Rathaus und haben ihre Anliegen und eine kurze kleine Petition übergeben an die Stadtverwaltung. Hast du noch ein bisschen was mitbekommen, was genau die dort gefordert haben und nochmal so?
Genau, es geht um die Initiative oder die Aktivistis, sage ich jetzt mal, von Trümmi bleibt. Und es hört sich so an, der Trümmerberg, als ob das so irgendwie so alte Trümmer sind, die so auf dem Berg sind. Es ist tatsächlich ein kleiner aufgeschütteter Berg, der aber tatsächlich bewachsen ist mit ganz vielen Bäumen. Da sind Tiere, also auch eine Rehe oder so, viele Vögel unterwegs. Und auch die BürgerInnen vor Ort haben sich schon lange dafür eingesetzt, dass es nicht bebaut wird. Es gibt aber ein B-Plan-Verfahren, also ein Bauleitverfahren, wo hier ja so, wie heißt das, Punkthäuser hat der Rehbaum gesagt, genau. Punkthäuser geschaffen werden, so direkt an der Elbnähe sozusagen. Dazwischen ist nur noch dieser Radweg oder die zwei Radwege. Und ja, die BürgerInnen wollen das natürlich nicht, weil das genau für deren Nase ist, aber auch, weil sie das sehen als sozusagen ja, Naherholung zum einen, aber auch natürlich hilft es natürlich auch im Punkto Klimaanpassung, Klimawandel. Das ist natürlich auch eine gewisse Kühlung, die da eintritt. Das hat Herr Rehbaum aber verneint und hat gesagt, nee, das ist nur sehr punktuell, dass es ein bisschen runterkühlt, das wirkt sich gar nicht an das umliegende Gebiet ein. Aber die Leute von Trümmi bleibt, sehen es halt total wichtig, dass natürlich die Tierwelt da erhalten bleibt, dass da sozusagen diese ja, gewachsene Struktur bleibt, Naherholung betrieben werden kann und das nicht sozusagen für Großinvestoren da irgendwie kapitalistisch, sage ich jetzt mal, genutzt wird und da Menschen für sehr, sehr viel Geld wahrscheinlich, ich weiß nicht, was da aufgerufen wird, aber bestimmt 15 Euro pro Quadratmeter eben dann am Ende
in
wohnen.
In der heutigen Zeit, wo die Kosten
würde ich auch von ausgehen.
Denke ich auch. Ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon in der letzten Wahlperiode in unserer Fraktion. Da wurde das ja so aufgestellt, der Bebauungsplan begonnen. Und dann letzten Endes ja, geht es jetzt immer weiter und mal gucken, wie es jetzt sich weiterentwickelt.
Genau, ich bin auch nach der Einwohnerfragestunde zu den beiden hingegangen und habe denen auch gesagt, hier, wir hatten eine Anfrage dazu, guckt mal hier die Stellungnahme, habt denen die Nummer gesagt, dann findet ihr auch viele eurer Fragen sozusagen schon Antworten, weil wir die ähnliche Fragen gestellt haben. Nämlich zum Beispiel, dass das B-Leitverfahren gerade gar nicht gar nicht weiterverfolgt wird, weil irgendwie der Investor sich gar nicht meldet, wahrscheinlich weil die Baupreise gerade so hoch sind.
Genau.
Und dass es auch ökologisch tatsächlich da auch untersucht wurde und ja durchaus eingestuft wurde, dass es jetzt nicht
Aber es kann halt jederzeit letzten Endes passieren, dass der Investor wieder aktiv wird. Und daher
wir bleiben wir da dran
und bleiben dran.
Und kämpfen dafür, dass es tatsächlich nicht bebaut wird.
Genau. Und dann hatten wir einen Punkt als Neuantrag auf der Tagesordnung. Wir springen mal ein bisschen vor. Letzten Endes der Fraktion SPD Tierschutzallianz Volt. Eine Bibliothek der Dinge wie in Dänemark war deren Überschrift. Dort geht es eigentlich darum, dass man zum Erwerb Dinge, also nicht zum Erwerb, sondern Gegenstände leihen kann. Und dort soll geprüft werden, ob das halt möglich ist mit Fördermitteln des Bundes und so weiter und so fort. Wie zum Beispiel, was stand mit
Sportequipment, Bohrmaschine,
Bohrmaschine,
sowas.
Genau,
sowas. Und das Konzept kenne ich nämlich, das gibt es in vielen Städten.
Ja.
Und ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Und deswegen fanden wir den Antrag ja auch gut, haben auch nochmal einen Änderungsantrag geschrieben, um es zu qualifizieren, also um denen zu helfen, auch dass es durchkommt. Das will ich nochmal betonen. Wir haben dann nochmal gefordert, ob das nicht in eine Datenbank sozusagen öffentlich überführt werden kann. Online-Plattform, so heißt das. Und
weil es ja auch schon Leihangebote in der Stadt gibt, letzten Endes. Und gegebenenfalls muss man die mal bündeln und mal gucken, zusammenführen, ja.
Ich will nochmal eine große Lanze bringen. Du warst ja auch bei der Veranstaltung der 500 Jahre Stadtbibliothek.
Ja.
Die macht nämlich viel mehr, als nur Bücher auszuleihen. Da gibt es auch DVDs. Gut, das ist jetzt heute nicht mehr so aktiv, aber Tonys kann man ausleihen für die Kinder.
Das stimmt.
Es gibt E-Books, die man ausleihen kann. Also es sind eigentlich ziemlich viele coole Sachen. Und unser Änderungsantrag umfasst auch, dass wenn mal eine neue Bibliothek gebaut werden soll, und das ist vielleicht so ein bisschen in Planung, dass dann sowas gleich mitgedacht wird. Ne? Dass es dann Raum gibt, wo man eben auch größere Sachen dann verleihen kann. Und das ist ja richtig cool, dass bei so etwas wie eine Bohrmaschine, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie oft du das nutzt, Stefan, nutzt braucht man nicht
weniger,
so oft im Jahr. Muss nicht jeder immer für sich besitzen, sondern
richtig.
Das kann man sozusagen teilen, indem man in so einer Bibliothek das dann einfach dann mal für eine kurze Zeit auch gerne gegen ein bisschen Geld, ist ja auch voll okay, mal leiht und dann eben, können mehrere Leute eine Bohrmaschine quasi nutzen.
Aber letztendlich müssen es auch Mitarbeiter und Mitarbeiter natürlich dann vorhalten, falls mal irgendwas ist, zu warten und so weiter und so fort bei den Dingen. Das muss ja alles noch geklärt werden und daher ist der erste Schritt, mit dem wir unseren Änderungsantrag erstmal eingebracht haben, erstmal zu schauen, was gibt es alles und in eine Plattform zu bringen, der erste Schritt. Wir schauen mal jetzt, ist in die Ausschüsse überwiesen worden, wird uns sicherlich auch nochmal ereilen dann am Ende im Stadtrat. Mal schauen, ob noch in diesem Jahr, ja wahrscheinlich nicht, sondern erst wieder, denke ich mal, am Anfang nächsten Jahres. Ja, dann ging es auch schon weiter.
Ums liebe Geld ging es dann.
Natürlich, wie immer. Alles hat mit dem Geld zu tun. Diesmal ging es um natürlich das Sondervermögen Infrastruktur, was letzten Endes der Bund auferlegt hat für ganz Deutschland. Und natürlich runtergebrochen auf die Länder und die wieder runtergebrochen auf die Kommunen. Uns stehen ca. 128 Millionen Euro zu. Ist eigentlich schon
eine
Menge Geld. Genau.
Könnte man eigentlich denken, wie wollen wir das alles ausgeben? Aber keine Angst, die Stadt Magdeburg hat da ganz viel in der Tasche.
Genau.
Und wir haben, oder die Linke hat den Antrag gestellt, wir wollten den aber eigentlich ehrlich gesagt auch stellen. Aber egal, wir haben es dann noch mit Änderungsantrag noch ergänzt. Uns geht darum, dass die Stadt nicht jetzt schon alles verplant und alles sozusagen in neue Brücken steckt. Also sollen sie natürlich auch, klar, ein paar Millionen davon müssen auch auf jeden Fall in die Brücken, keine Frage. Aber wir wollen, dass nicht alles sozusagen in Brücken versenkt wird, sondern auch sozusagen Radinfrastruktur, Fußweginfrastruktur, andere Infrastruktur, die hier wirklich einen riesen Sanierungsstau hat, Schulen zum Beispiel. Könnten auch sicherlich ein paar Millionen von den Infrastrukturmillionen gebrauchen. Und deswegen sollte die Stadt jetzt eine Prioritätenliste erstellen und die natürlich nicht nur uns vorstellen, der Stadtrat, sondern uns auch zur Abstimmung geben, damit wir gemeinschaftlich über diese 128 Millionen entscheiden können und nicht wieder drei Leute in der Stadtverwaltung.
Richtig. Und auch nur sozusagen der Fokus natürlich den Brücken. Klar, ist ein wichtiger Aspekt bei dem einen oder anderen. Aber wie du schon sagtest, natürlich nicht. Wir hatten dazu noch einen Änderungsantrag denn gemacht zum Antrag der Linken.
Den Klimabeirat zu beteiligen.
Genau.
Der soll sich das angucken, die Prioritätenlisten auch, und auch eine Einschätzung. Ne? Das ist deren Aufgabe, zu beraten, tätig zu sein. Eben zu sagen, wir sehen das jetzt zu, sag ich mal, nicht klimaorientiert, sondern eher anders. Und deswegen wollen wir die beteiligen. Mal schauen, wie das gesehen wird.
Genau.
Wurde auch überwiesen, in die Ausschüsse.
Ja, dann geht's auch schon wieder weiter. Siehst du, Brücken zu Brücken, Ringbrücke B1, Albert-Vater-Straße letzten Endes, wenn man es mal so grob zusammenfasst, ist ja leider auch ein bisschen hinfällig oder geworden, in Anführungsstrichen des Wortes. Ist ja auch schon immer ein bisschen
schöne grüne Netze sind daran, damit einem nichts auf den Kopf fällt.
Allerdings hat das sozusagen natürlich Betonkrebs. Das steht auch schon länger fest. Und daher gab es natürlich den Beschluss, da auch aktiv zu werden, wie es immer so ist. Aber wenn man sich so anschaut, die Bauzeit und die Kosten, Mann, ja.
Es ist eine Menge Geld, aber leider, das ist das Problem, wir können das jetzt nicht verhindern oder was. Da sehen wir alle ein, dass das super wichtig ist, da eine neue. Und vor allem, da kommt jetzt keine Behelfsbrücke hin, so wie an die anderen Stellen, sondern es kommt eine neue Brücke hin. Das heißt, das einmal investierte Geld bleibt sozusagen auch und kommt nicht in 5 Jahren was Neues wieder auf uns zu. Ich habe da nochmal angeregt, dass es natürlich nicht die einzige Baustelle ist in einem ganz engen Umfeld, sondern ich sag mal, welche Richtung ist das? Östlich, Östlich davon ist eine deutsche Bahnbrücke, die auch ansteht, demnächst zu bauen. Herr Rehbaum hat gesagt, ich glaube 2029 steht das an. Und kurz davor sozusagen in westliche Richtung ist die Straßenbahn, die Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn, die neu über die B1 geführt wird, also wirklich gebaut wird. Das wird auch einige Monate, nicht Jahre in Anspruch nehmen, dass man da mal ein bisschen schlau guckt, das ordentlich zu koordinieren. Das kann diese Stadt nämlich nicht so gut, sich gut abzusprechen, dass möglichst alle Verkehrsteilnehmer, das kann die Stadt nämlich auch nicht so gut, die guckt immer schön fürs Auto, wo man schön Umleitungen fahren kann, aber vergisst dann so ein bisschen die Fußgänger und die Fahrradfahrer. Weil auch in der Vorlage stand wieder, es ist eine Hauptverkehrsachse für den motorisierten Individualverkehr. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ob ihr da schon mit dem Fahrrad lang gefahren seid. Da fahren super viele Leute mit dem Fahrrad lang und auch zu Fuß. Wir haben da auch eine neue tolle Sporthalle gebaut, die jetzt auch sehr viel genutzt wird, eben nicht nur von den Schülerinnen, sondern zum Beispiel auch vom Basketball-Bundesliga. Ja, genau. Und die kommen aus Wolmirstedt. Das heißt, die kommen echt zu Fuß von dem Bahnhof, gehen die neue Radverbindung an der Tangente lang und dann auch zu Fuß unter der Brücke durch zur Lakenmacherhalle. Das ist ganz wichtig, dass auch Fußgänger da durchkommen. Das habe ich angeregt, das natürlich mit zu bedenken und das smart zu lösen.
Drücken wir mal die Daumen.
Ja, 3 Jahre Bauzeit. Ich hoffe, das wird ein bisschen schneller und dass sie das wirklich gut koordiniert hinbekommen. Wir bleiben gespannt.
Genau. Ja, Elisabeth Eichholzweg war ein Thema auf der Tagesordnung. Unser Antrag.
Ja, die erste Fahrradstraße Magdeburgs, wissen die meisten gar nicht. Die meisten denken, die Goethestraße ist hier die einzige Fahrradstraße. Genau. Nein, wir hatten davor schon eine Fahrradstraße. Und genau, ganz klein, am Europaring sozusagen hin zum Montessori-Zentrum, zur Schroteanlage, wenn das einigen was sagt, direkt am Spielplatz entlang führt diese Fahrradstraße. Wie gesagt, Montessori-Zentrum hat eine Grundschule, hat aber auch eine Kita und wir haben diesen Spielplatz. Und uns wurde tatsächlich, das ist nicht ein Antrag, der uns einfach so eingefallen ist, sondern wir wurden hingewiesen von der Freiwilligen Feuerwehr. Da gab es nämlich schon 2 Brände, wird ganz oft falsch geparkt. Also da fahren Leute ran an ihre kleinen Gärten, parken da die Autos oder auch riesige Anhänger wochenlang. Und dann, wenn dann die halbe, das ist wirklich die halbe Straße oder der halbe Fahrradstraße ist es, verdeckt ist, da kommt da kein großes Feuerwehrfahrzeug mehr lang. Ja. Wir sollen doch da mal was machen. Und auch sozusagen für die Sicherheit der Kinder, einmal zum Spielplatz, der ist auch halb offen. Ne? Da laufen die Kinder auch wirklich die ganze Zeit auf die Fahrradstraße, fahren da Inliner, fahren da Laufrad. Und auch zur Grundschule hin, da muss echt mal was gemacht werden. Unser Antrag war jetzt hier das Anliegerfreischild sozusagen abzumontieren, sodass man da eben nicht mehr mit einem Auto legal hinfahren darf und auch dafür zu sorgen, dass da eben nicht mehr geparkt wird. Also durch stärkere Kontrolle oder vielleicht auch andere Maßnahmen kann man ja auch kreativ werden mit Pollern oder mit anderen Sachen, weil es auch eine alternative Möglichkeit gibt des Parkens, nämlich vor dem Montessori-Zentrum an der anderen Seite der Brücke gibt es so einen unbefestigten, ich nenne jetzt mal Parkplatz, andere würden jetzt sagen, okay, so eine große Fläche, aber da wird halt geparkt.
Ist es ein Gegenüber, genau. Von daher.
Da können die vom Schrebergarten sehr gut parken und dann mit der Schubkarre oder mit was anderem sozusagen ihre Sachen immer noch in den kleinen Garten bringen. Das ist auch üblich in Magdeburg. Also kaum jemand kann in seinen kleinen Garten bis zu der Tür davor fahren. Die meisten müssen das immer irgendwie die letzten Meter transportieren. Das ist übliche Praxis. Naja, jetzt ging es ganz knapp aus. Ich meine 23 zu 25. Also 23 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen. Super ärgerlich, weil ich war eigentlich total guter Ding und habe mich auch zurückgehalten in meiner Einbringung und gar nicht das Wort Fahrradstraße benutzt, sondern immer nur gesagt, die Straße und da fahren Leute mit dem Fahrrad. Es ist super ärgerlich, weil im SDBV wurde es sogar empfohlen. Da war, ich weiß gar nicht mehr da den Stand, aber da wurde sozusagen der Bauausschuss, der Verkehrsausschuss hat die Beschlussfassung, die positive Beschlussfassung empfohlen. Ja, der Rat hat sich jetzt wieder anders entschieden. Es liegt immer manchmal wirklich so ein, wer ist gerade da, wer ist gerade auf Toilette, wer ist an dem Tag zufällig krank und dann
genau, das kann zumindest manchmal kommt die Mehrheit nicht hin. In der jetzigen Zeit entsprechend, wo die Verhältnisse ja nicht immer einfach sind, kommt es manchmal wirklich auf jede Stimme an bei bestimmten Dingen. Das merken wir ja selbst bei anderen Anträgen auch.
Super ärgerlich, aber wir bleiben da drin und ich glaube tatsächlich, das Ordnungsamt ist jetzt auch ein bisschen mehr sensibilisiert und würde da häufiger jetzt Kontrolle fahren, weil die hatten das ehrlich gesagt vorher null auf dem Schirm, als wir das denen geschrieben haben oder einzelne Bürgern geschrieben haben, waren die so, da ist doch gar kein Problem mit Falschparkern. Naja.
Gut, gucken wir weiter. Siehste, wieder ein Thema, was auf der Tagesordnung war als Neuantrag, ist Zebrastreifen, als Altantrag, Entschuldigung, genau, es kommt schon wieder ein weiter. Zebrastreifen am AMO. Kenne ich selber auch noch. Mein Dad war 40 Jahre lang beim AMO tätig und ich kann natürlich immer die Wege vom Jahnring entsprechend, der gegenüber ist dort, natürlich rüberkommen und so weiter und so fort. Von daher ist es schon wichtig, da was zu machen, damit natürlich die Wegebeziehung da besser wird.
Genau, ich hole euch nochmal ab. Das AMO ist eine Kultureinrichtung. Wir haben daneben einen Sportplatz, so heißt das, ein Sportplatz und ein Park. Und auf der anderen Seite haben wir ein Ärzte- und Ärztezentrum, also im Jahnring, wie du genannt hast. Und da ist schon, man will da schon rüber, sage ich es mal, öfter mal. Deswegen war unsere Idee, dann Zebrastreifen hinzumachen. Und weil die Erich-Weiner-Straße, glaube ich, heißt die, sehr stark frequentiert ist. Also gerade auch wegen den Baustellen und so weiter, es ist Unmengen an Verkehr drauf. Ja. Im SDBV war es dann aber, wurde es diskutiert und war so, ja, ob da jetzt vor Ort genau da der Bedarf ist, ehrlich gesagt, an der freien Straße. Also wenige, ich sag mal 200 Meter weiter, genau. Da ist ein großer Bedarf über die Erich-Weinert-Straße.
Genau, dahinter, genau. Ne?
Genau hinter der Bahnbrücke. Genau. Und da habe ich mich dann, aber es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, im SDBV zu sagen, nee, dann switchen wir jetzt über, sozusagen, dass der Zebrastreifen dann eher dahin kommt oder andere Maßnahmen, sozusagen, um eine sichere Querung zu bekommen. Da ist auch schon tatsächlich eine Verkehrsinsel, weil man da wirklich schwierig rüberkommt, auch die Linksabbieger sozusagen vom Erich-Weinert-Straße in die freie Straße. Naja, und das ist tatsächlich im war es dann der Änderungsantrag vom SDBV und der ist dann im Stadtrat auch sehr eindeutig durchgekommen. Also da haben wir jetzt unseren, ich glaube, es ist fast unseren ersten Zebrastreifen,
den wir
jetzt erstmal auf die Wege gebracht haben. Aber ich warne nochmal, wir können nicht sofort beschließen, dass ein Zebrastreifen hinkommt, sondern jetzt muss die Stadtverwaltung einen Antrag Antrag bei der oberen Verkehrsbehörde stellen, da ein Zebrastreifen anzulegen. Und wenn die Nein sagen, dann haben wir aber trotzdem als Kommune das Recht, dagegen zu klagen und zu sagen, dann müssen die darlegen, aus welchen 780-50 Gründen das jetzt nicht geht. So. Also es hat da die SDVO-Novelle einiges gebracht. Wir werden schauen, ob und wann wir dort einen Zebrastreifen begrüßen können.
Genau. Und für Verkehrssicherheit insgesamt haben wir ja auch einen Antrag gebracht für die Liebknechtstraße.
Genau, ähnliches Problem durch die ganzen Umleitungen und die Brückenbausteine und so weiter ist die Liebknechtstraße gerade enorm belastet. Wir haben da eine Grundschule, die haben wir auch relativ neu gebaut. Ich glaube, vor 2-3 Jahren oder so.
Genau, ja, ist gerade 2-3 Jahre.
Genau, da ist auch die Hermann-Giesele-Halle auch in der Nähe.
Und die Hermann-Giesele-Halle am Ende, genau.
Und da ist eine Menge von Menschen, die eben aus Stadtfeld-Ost sozusagen über die Liebknechtstraße dann zu der Grundschule oder zur Hermann-Giesele-Halle gehen. Und das haben wir haben uns das auch eine Demonstration gehabt, wenige Tage davor, das nochmal angucken können. Also es war wirklich schrecklich, wie viele Autos da unterwegs waren. Natürlich auch, muss man auch ehrlich sagen, viele Elterntaxis natürlich, die ihre Kinder dann zur Grundschule gefahren haben.
Ja.
Da muss was passieren. Und eigentlich soll da auch kurzfristig was passieren. Deswegen waren wir so ein bisschen, naja, dass das jetzt, ich löse es jetzt mal auf, in die Ausschüsse überwiesen wird, war so ein bisschen die falsche Entscheidung. Weil da nicht schnell was Niederschwelliges passieren muss. Deswegen unser Vorschlag mit dem Änderungsantrag war, eine Baustellenampel da auch kurzfristig hinzustellen und halt noch andere Maßnahmen, da kann natürlich ein Zebrastreifen oder was anderes, dann noch zu prüfen, um auch langfristig da eine Lösung herbeizuführen. Naja, ist jetzt ein bisschen schade, dass es in die Ausschüsse überwiesen war, aber die Stimmung war halt so. Also nochmal, wir sind fertig geworden am Donnerstag auch, weil wir sehr durchgehielt sind bei der Stadtratssitzung. Also keiner mehr Bock, irgendwas zuzuhören
manchmal
oder was zu sagen.
Manchmal ist das so, auch gerade bei Neuanträgen oder so, dann werden die natürlich in der Regel eher in die Ausschüsse überwiesen, als im Zweifelsfall doch zu debattieren. Und von daher ist das leider aktuell der Fall, das stimmt. Aber gut, wir gucken mal, wie es weitergeht. Bleiben trotzdem dran.
Auf jeden Fall.
Ja, am Ende ist es ja wichtig da, dass natürlich die Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule kommen, unter anderem.
Ja, und weil tatsächlich diese Umleitungen von der Stadtverwaltung oder von der Sperrkommission immer dermaßen schlecht gemacht werden und sie sehr oft den Fuß- und Radverkehr nicht mitdenken, haben wir einen Neuantrag gestellt, tatsächlich zur Stadtratssitzung, die hieß Checkliste für Baustellen für Fuß- und Radverkehr, weil wir natürlich auch gucken, was geht in anderen Bundesländern. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es von der AGFK, die AGFK ist die Arbeitsgruppe Fahrradfreundliche Kommunen, die haben so eine Checkliste schon mal entwickelt, um sozusagen der Sperrkommission so eine Checkliste an die Hand zu geben. Guckt mal, wie breit muss so eine Umleitungsstrecke sein? Wie kann man das am besten signalisieren? Wo stellt man am besten die Schilder auf solche Dinge? Weil das irgendwie schafft das bei uns in der Stadt niemand sehr gut, das umzusetzen. Also auch diengerecht das umzusetzen ist auch hier eine gewisse Hürde. Manchmal habe ich den, oder welche auch immer, Norm das ist, die nicht eingehalten wird, aber
es ist wild. Anders und so ist, kann man gucken, dass es einheitlich ist und Dinge nicht vergessen werden, zum Beispiel.
Genau, und der Antrag ist jetzt, entweder die Checkliste von der AGFK BAVÜ zu übernehmen oder eben selbst in Abwandlung, kann man natürlich auch ein paar Sachen ändern, ne, und das anpassen auf unsere Gegebenheiten anzupassen und die natürlich dann auch am Ende in die Anwendung zu bringen.
Genau, und natürlich auch zu kontrollieren, das ist auch mal wichtig. Ja, was nützt es,
deswegen
wenn die Führung
natürlich
die Aufträge bekommen, aber keiner kontrolliert es oder wenig.
Ja, deswegen braucht man einen Radverkehrsbeauftragten, aber auch da warten wir noch sehnsüchtig drauf, obwohl es beschlossen ist.
Genau, ja, kommen wir schon wieder fast zum Ende. Noch ein bisschen ist es ja noch. Wir hatten noch einen Antrag drauf, auch in die Ausschüsse verwiesen. Kritzmannstraße, Tempo 30, Madeleine.
Ja, das ist auch eigentlich schon, also wir hatten schon mal einen Prüfantrag dazu, ob da Tempo 30 angeordnet werden kann. Da hat die Stadtverwaltung wie immer liebevoll drauf geantwortet, nö, geht nicht, wollen wir nicht, wollten wir noch nie, geht nicht, bla. So, das lassen wir uns aber nicht auf uns sitzen, sondern sagen wieder, nein, ihr sollt einen richtigen Antrag stellen bei der oberen Verkehrsbehörde, also dass da Tempo 30 angeordnet wird. Und sollte die das ablehnen, dann so ähnlich, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann soll die Stadt klagen und das sozusagen dargelegt bekommen, warum das alles nicht geht. Weil wir lassen uns da nicht immer abspeisen, indem wir irgendwie grob über den Daumen abschätzen, nee, das geht irgendwie alles nicht, sondern das soll mal wirklich die obere Verkehrsbehörde, die vom Land ist, auch mal prüfen.
Und dafür ist es ja jetzt auch gemacht, das Gesetz. Letztendlich müssen wir es zur Anwendung bringen. Und wenn das Vehikel halt dieser Weg ist, dann müssen wir den halt an verschiedenen Stellen halt gehen. Anders ist es ja teilweise für uns im Stadtrat ja leider nicht möglich.
Genau, nochmal zur Situation zur Kritzmannstraße, warum wir da eigentlich Tempo 30 haben wollen. Da wurde die Nord-Süd-Verbindung neu gebaut. Und für den Fahrradverkehr ist da so ein ganz dünner, schmaler, weiß ich, Fahrradschutzstreifen ist auch übertrieben. Und da ist eigentlich ziemlich viel Verkehr drauf, weil es da auch tolle Verbindungen gibt, zum Beispiel zum Moritzhof oder auch generell in das Stadtgebiet da hinten. Es ist generell nicht so viel mit Fahrradwegen und breiten Fußwegen gesät. Und es ist einfach eine sehr angespannte Situation da vor Ort. Deswegen braucht man es einfach auch im Sinne der Verkehrssicherheit eine Geschwindigkeitsreduzierung.
Naja, der Antrag ist auf jeden Fall jetzt in die Ausschüsse überwiesen. Wir schauen mal, wie es dort beraten wird. Und dann wird er uns auch wieder im Stadtrat ereilen.
Ja, als nächstes kommt die Glasie. Stefan, die kennst du doch auch sehr gut.
Die Glasie, das stimmt. In Stadtfeld Ost, beziehungsweise Stadtfeld insgesamt, ist ein Antrag der Kollegen der SPD-Tierschutzallianz-Volt-Fraktion, dort entsprechend zu prüfen, ob man da einen Zebrastreifen schaffen kann. Rechtlich gesehen ist er nachteilig, sehen wir, für den Radverkehr. Und daher hatten wir einen Änderungsantrag auch gestellt, im Kreuzungsbereich den dort anzuheben und den Autoverkehr dort auch zu entschleunigen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr. Du bist ja öfter wahrscheinlich mit dem Fahrrad unterwegs als ich.
Das stimmt, aber du bist da auch trotzdem sehr oft, nicht mit dem Fahrrad. Genau. Nee, tatsächlich, der Ort ist uns auch als Fraktion sehr bekannt, weil wir haben da schon häufiger mal Anfragen oder ich glaube sogar auch Anträge gestellt, weil natürlich ganz viele sich immer wundern. Man kommt da so ein bisschen, die Glasie ist sozusagen unterbrochen durch eine Straße, eine relativ große Straße, die auch zu der Auffahrt zur Tangente sozusagen oder zu beiden Tangentenrichtungen auch führt. Und ist stark frequentiert und die Autos fahren da relativ schnell. Gleichzeitig ist es aber für den Fuß- und Radverkehr schlecht einsehbar, die Straße, weil man sozusagen hinter den Bäumen von beiden Seiten so ein bisschen versteckt ist.
Genau.
Man muss schon relativ langsam sozusagen an die Straße ranfahren, um überhaupt zu schauen, ob da ein Auto kommt von beiden Seiten. Und deswegen Zebrastreifen. Zum einen ist es so, dass du ja offiziell dann vom Fahrrad erstmal absteigen musst und da rüberschieben musst. Oder habe ich auch mal gehört, eigentlich mit einem Bein auf dem Fahrrad sagen, geht es auch legal, aber egal. Wir wollen jetzt nicht da im. Auf jeden Fall ist es eine Entschleunigung des Radverkehrs natürlich, wenn du dann Zebrastreifen hast. Und man muss ja trotzdem noch ein bisschen gucken, auch ob man da überhaupt einfach rüberfahren kann, weil die Autos das nicht unbedingt auch sich immer dran halten, wenn dann Zebrastreifen ist. Ne? Also die Sicht darf halt nicht eingeschränkt sein und das ist da nicht so ganz gegeben. Deswegen unser Änderungsantrag, das einfach anders zu lösen. Und da gibt es in den Niederlanden ganz coole Konzepte, auch so an Kreuzungen und so weiter, dass dann dadurch, dass dann so ein bisschen verschwenkt wird sozusagen, die Fahrbahn für die Autos, also die dann merken sichtlich auch, hoch, jetzt geht hoch oder runter. Das kennt man zum Beispiel bei uns, bei manchen Haltestellen auch. Zum Beispiel die Haltestelle Westfriedhof, da ist es auch so, dass man sozusagen durch so einen Huckel fährt und dann merkt, oh, irgendwas ist hier, ich muss vielleicht mal ein bisschen abbremsen. Und gleichzeitig haben wir auch noch im Änderungsantrag stehen so eine Rüttelplatte, sage ich jetzt mal, dass man so dann so kleine Noppen hat und dann dadurch auch das im Auto ein bisschen wackelt, dass man merkt, oh, irgendwas ist hier, ich muss mal ein bisschen runter vom Gas.
Genau, aufpassen, genau.
Das haben wir jetzt eher vorgeschlagen, dass man eher damit arbeitet, statt mit einem Zebrastreifen. Und dann vielleicht noch mal mehr so Fahrräder aufstellt. Das kennt man ja im ländlichen Raum, das ist relativ häufig, so eine Achtung Fahrradschilder. Einfach um dafür zu signalisieren, hier kommen schon relativ häufig Fahrräder so kreuz über die gucken. Natürlich oft schon, aber auch nicht immer. Und deswegen, unser Änderungsantrag in die Richtung.
Genau, auch da schauen wir mal, wie es dem Antrag ergeht und
in den Ausschüssen.
Berichten wir auch wieder. Korrekt, in den Ausschüssen. Ja, dann ist ja immer so, am Ende einer Stadtratssitzung oder zum Ende hin gibt es die Möglichkeit, auch Anregungen und Anfragen an die Stadtverwaltung zu stellen, wenn es wichtig ist zu Themen, die man vielleicht sonst nicht so bilateral klären kann. Und da haben wir zum Beispiel eine Anfrage, die wir jetzt mal rausgenommen haben, von den mehreren, die wir diesmal wieder gestellt haben, ist von der Kollegin Julia Lehnert, unserer Stadträtin, nämlich zum Thema Weiterentwicklung movie.de. Jetzt denken vielleicht alle, es geht nicht um Film und Funk, sondern natürlich um letzten Endes Baustellen, Einsicht, wo welche Baustellen aktuell sind, wie lang und welche Umleitungen gegebenenfalls sind. Aber auch da ist definitiv sehr, 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 sehr viel Verbesserungsbedarf.
Ja, da fehlen nach wie vor die APIs, also die Schnittstellen. Und da hatten wir auch eigentlich schon mal einen Beschluss, dass da was gemacht werden soll. Wurde natürlich wie immer nichts gemacht. Bei uns fehlen da auch einfach die Rad- und Fußverkehrssperrungen. Diese werden bisher nicht konsequent erfasst und das ist ein Mängel. Ja, deswegen haben wir einfach nochmal interessiert nachgefragt, was denn jetzt ist mit dem Beschluss und hoffen da natürlich, dass da jetzt ein bisschen gehandelt wird.
Definitiv. Und die Stadtverwaltung weiß auch schon länger, dass natürlich da wir natürlich da Verbesserungen wünschen, weil es gab in der letzten Legislaturperiode, Madeleine, vielleicht kann sich daran erinnern, auch sogar so einen Baustellengipfel im Ratssaal, wo mehrere Player, sagen wir mal, zusammensaßen und natürlich einer sensibilisiert haben für die jeweiligen Aufgaben, die sie haben und natürlich auch Wünsche. Unter anderem natürlich eine Verbesserung dieses Portals, optisch gesehen und natürlich mit den Ergänzungen, natürlich, die natürlich fehlen.
Genau, aber der Baustellengipfel hat leider nur einmal stattgefunden und nicht wie abgesprochen häufiger. Also da muss die Stadtverwaltung einfach mal tätig werden. Deswegen drücken wir da immer so liebevoll mit dem Finger in die Wunde. Und,
richtig, und sind gespannt, wann die Einladung zur nächsten Sitzung kommt.
Genau, und eine zweite Anfrage haben wir auch noch, das ist hier nicht so gut gemacht, aber man sieht es. Und zwar die zweite Anfrage ist zu den E-Rollern. Ja. Die ist auch heute bei uns in Social Media erschienen, die Anfrage, könnt ihr nochmal reinschauen. Und zwar geht es darum, die haben so ein Rahmenkonzept, sozusagen hat die Stadt entwickelt, wie man eben umgeht mit E-Rollern. Und Free-Floating ist da eigentlich nicht so gern gesehen, sondern eher so mit Geofence und so. Also dass es so ein bisschen strukturiert abläuft, dass man die Roller nur an bestimmten Punkten abstellen kann.
Genau.
Teilweise sehe ich das auch. Teilweise sehe ich so, dass dann 5 Roller nebeneinander auch ordentlich stehen. Aber ich sag mal, relativ häufig sehe ich leider auch, oder andere natürlich auch, dass die E-Roller dann doch irgendwo rumwild mitten auf dem Weg stehen oder wild rumliegen. Und da ist die Frage, inwiefern die Stadtverwaltung das dann wirklich kontrolliert, die Beschwerden, wer die eigentlich annimmt und wie die als Meldewesen, sage ich mal, überhaupt funktioniert. Ob das zwischen, sage ich mal, dem Betreiber, der natürlich nicht die Stadt ist, sondern halt andere diverse Betreiber. Ja, und da wollen wir einfach Antworten wissen, dass dann, wenn sich die Stadt schon zu irgendwas verpflichtet oder sagt, man soll das so und so machen, ob sie es denn auch ordnungsgemäß kontrollieren.
Genau, und es gab ja auch eine Übergangszeit. Und seit dem 1. Oktober, sagen wir mal, gilt das ja für die neuen Anbieter, wenn ich recht informiert bin. Und von der Sache her schauen wir mal, was auf unseren Fragen, die wir da gestellt haben, rauskommt und wie wir damit weiterhin zukünftig umgehen.
Genau, und jetzt haben wir noch brandneu für euch ein neues Thema, denn eigentlich, wie gesagt, dachten wir, heute am Montag ist keine Stadtratssitzung, aber wir haben dann wunderschön am Samstag oder so um 18 Uhr eine Nachricht bekommen in unsere E-Mail-Postfächer, es gibt eine Sonderstadtratssitzung. Warum denn das, Stefan? Was stand denn da drin in der E-Mail? Was wissen wir Stadträte denn?
Letzten Endes stand da nicht so viel drin, nur dass die Oberbürgermeisterin im Einvernehmen mit dem Stadtratsvorstand eine Dringlichkeitssitzung einberuft um 16.30 Uhr heute am 10. November. Und es geht um ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes. Genau. Und mehr wissen wir offiziell
mehr
nicht.
Mehr steht auch nicht drin. Als Stadträtin nicht. Aber heute Morgen habe ich die Volksstimme aufgeschlagen, beziehungsweise ich wurde auch von Bürgern darauf hingewiesen. Hey, was steht denn da in der Volksstimme? Das Land will möglicherweise nicht erlauben, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet oder erteilt krasse Auflagen. Was ist denn da los? Was besprecht ihr denn heute? Tja, ich weiß leider nicht mehr, aber jetzt möchte ich einfach mal vorweggreifen, also was ich glaube, was heute passieren wird und wie das alles zustande kommt. Noch dazu ist jetzt heute nicht irgendein Montag, sondern heute hat der Prozess begonnen wegen des Magdeburger Anschlages auf den Weihnachtsmarkt. Also besonders, finde ich, sensibler Tag auch, um darüber zu sprechen, wie jetzt das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes genau aussehen soll oder noch mehr unter Druck gerät, irgendwie, ob das stattfinden soll oder nicht, weil der ist sogar ja schon aufgebaut. Wir haben uns lange im Stadtrat überlegt, lassen wir ihn stattfinden, wo lassen wir ihn stattfinden, auf dem Alten Markt oder auf dem Domplatz. Wir haben uns dafür entschieden. Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen hochgeschraubt, auch nochmal extra in der Stadtratssitzung, ne, wurde auch diskutiert, wie intensiv die Sicherheits... Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich weiß nur, was in der Volksstimme steht, dass das Land scheinbar versucht, dass wir den Weihnachtsmarkt absagen müssen, beziehungsweise super krasse Auflagen uns gibt.
Genau.
Wobei, also Stefan, ich weiß nicht, ob dir was bekannt ist, hat das Land überhaupt jetzt mal irgend so ein Rahmensicherheitskonzept oder irgendwas rausgegeben? Weil es ist ja nicht nur unser Weihnachtsmarkt, der stattfindet, sondern auch viele kleine Akteure, denke ich jetzt, eine Weihnachtsspektakel, die sind ja auch alle unsicher und wissen nicht, wie sie jetzt mit Sicherheitsauflagen und mit so einem Zeichen, wenn die jetzt wirklich heute Abend versuchen, zu sagen, hier Magdeburg, ihr müsst, was weiß ich, 5 Millionen Euro ausgeben, nur dann schafft ihr das vielleicht und nur wenn ihr euch richtig beeilt, Das ist doch kein tolles Zeichen. Und vor allem die Menschen, die brauchen doch jetzt Hoffnung in dieser Stadt.
Definitiv, du sagst es. Von daher sind wir echt gespannt, was rauskommt. Und natürlich, es gibt vom Land bisher keine rechtlichen Regelungen. Deshalb hatten wir ja in der letzten Stadtratssitzung dazu zumindest einen Aufruf, dass die Oberbürgermeisterin sich gerade dafür einsetzt, dass das gibt, nicht nur für Weihnachtsmärkte, auch alle anderen Veranstaltungen, die ja nun mal leider entsprechend da mittlerweile diese Sicherheitsauflagen machen müssen. Aber wenn man jetzt beantragt irgendetwas, einen kleinen Weihnachtsmarkt im Stadtteil, sagt die Stadtverwaltung, wo man es denn anmeldet, auch nur, okay, wir haben rechtlich keine Handhabe, aber wir empfehlen das und das zu machen. Und da ist halt die Unsicherheit und gerade die Kosten natürlich auch. Von daher sind wir gespannt, was da heute rauskommt.
Ich bin mehr als gespannt. Ja. Ich habe wirklich Angst und will nur mal sagen, also ich und ich denke, wir auch als Fraktion sind dafür, dass natürlich der Weihnachtsmarkt bestmöglich geschützt wird irgendwo, aber einen hundertprozentigen Schutz wird man niemals haben. Das muss auch allen bewusst sein, dass das immer eine Möglichkeit ist und Politik generell ist immer eine Abwägung. Und ich finde, wir haben da eine gute Abwägung getroffen. Und ich habe, kennst du dieses Meme mit Spider-Man, wo sie so gegenseitig alle auf sich zeigen? So ein bisschen fühle ich da. Habe ich das Gefühl, keiner will die Verantwortung übernehmen.
Das Land ist zuständig, andere die Stadt, die andere die Polizei. Genau, so ist es.
Und keiner will irgendwie Verantwortung, keiner will am Ende tragen, wenn doch nochmal was passiert. Und deswegen versuchen sie jetzt alles irgendwie sich gegenseitig Steine in den Weg zu werfen. Und das ist kein Umgehen. Und das will ich nochmal als Quintessenz sagen. Wir hoffen heute, dass der Weihnachtsmarkt bestehen bleibt. Und kritisieren einfach nochmal, wie die Landesregierung gerade agiert. Genau, um Freitagabend sowas rauszuschicken. Naja, wir werden uns heute damit beschäftigen, ehrenamtlich und wie immer, aber leider in nicht öffentlicher Sitzung darüber diskutieren. Wie gesagt, wir wissen auch nicht, um was es wirklich geht. Das sind bis jetzt nur Mutmaßungen. Ihr wisst bestimmt schon mehr, wenn das hier ausgestrahlt wird. Also bleibt dran, schaut euch andere Nachrichten an, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Folgt unserem auch Instagram-Kanal und wir sehen uns bald.
Das war schon. Bis zum Dezember. Tschüssi.